Weil Farben wirken ja auch auf uns. Die wirken auf uns. Sie wollten zum Beispiel den kompletten Boden, Riesenflur, alle Räume, alles grün. Die ganzen Böden grün. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht nach Hause gehen und will mich dann scheiden lassen von meinem Mann. Das Ding ist, die meisten Menschen, war ich ja auch früher so, ich habe gelebt und habe gedacht, mein Leben fängt irgendwann an. Wenn das vorbei ist, dann fängt mein Leben an.
Willkommen auf der Bühne frei Podcast-Bühne. Mein Name ist Anna und hier spreche ich mit Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, nicht im Publikum zu sitzen, sondern mutig auf ihrer eigenen Lebensbühne zu stehen. Menschen, die viel erlebt, gewagt und verändert haben. Das sehr persönliche Vorgespräch aus dem Backstage hörst du am Ende dieser Folge. Bleib also unbedingt dran.
Heute begrüße ich auf meiner Podcast-Bühne Svenja Sterle. Svenja ist mit Herzblut Pädagogin und seit einigen Jahren zusätzlich Innendesignerin von Räumen. Sie verwandelt deine Räume in ein Zuhause und Wohlfühlorte. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt und warum das zu ihrer neuen Leidenschaft geworden ist, erzählt sie uns heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen auf meiner Bühne, Svenja Sterle! Ich bitte euch alle um einen kräftigen Applaus.
Dankeschön.
Kommt gerne dein Catwalk.
Danke.
Hast du hohe Schuhe an heute?
Nein.
Hast du flache Schuhe? Ist umso besser. Dann bist du, nicht hin. Stolperst nicht auf dem Weg zur Bühne. Oh Mann. Ja, Design von Räumen, liebe Svenja. Ich habe dich noch nicht in Aktion erlebt, was das angeht. In anderen Situationen habe ich dich ein bisschen erlebt. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Monaten, auch noch gar nicht so lange, aber wir kennen uns ein bisschen. Und Design von Räumen ist deine neue Leidenschaft, haben wir ja gerade erwähnt. Was genau bedeutet das? Erzähl uns mal, wenn du jetzt in einen Raum gehst, vielleicht hast du jetzt auch ein konkretes Beispiel sogar von einer letzten Kundin, einem letzten Kunden. Du kommst in den Raum und was genau geht dir durch den Kopf und wo fängt deine Arbeit an?
Ja, wenn ich zu Besuch komme, weil manchmal haben meine Freunde und Kolleginnen so Angst, mich einzuladen, einfach so zum Kaffee trinken, weil die meinen, du musst ja dann gleich gucken. Nein, wenn ich nochmal zu Besuch komme, dann fühle ich mich wohl, dann nehme ich das alles, wie es ist, weil jeder Mensch tut sich ja individuell einrichten. Aber wenn man mich bittet, kannst du mal bitte gucken, warum ich mich nicht wohlfühle in diesem Raum, dann gehe ich auch nicht erst in den Raum, sondern ich frage erst. Also ich mache eine Bedarfsanalyse und frage die Leute, was sie sich wünschen, was denen fehlt, was sie stört, wer da wohnt, was sie in diesem Raum machen und wie die sich da fühlen wollen. Mhm. Und dann kann ich in den Raum gehen und dann kann ich sagen, okay, check, 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 check. Dann kann ich der Kundin sagen, was diesem Ziel, was sie hat eigentlich, wie sie sich fühlen will in dem Raum, was da im Wege steht. Mhm. Und im nächsten Schritt kann man dann einfach gucken, was brauchen sie, wie weit wollen sie gehen, wie weit sind sie bereit für eine Veränderung. Und dann kann ich eine 3D-Visualisierung erstellen nach einem Farbkonzept, was wir zusammen dann ausgewählt haben, der Stimmung und dem Gefühl, also entsprechend natürlich. Mhm. Den individuellen Wünschen. Und dann kann man einfach schauen, passt das so oder nicht? Und dann kann man in die Umsetzung einfach gehen. Also das sind mehrere Schritte.
Interessant.
Aber ich kann schon in den Raum reingehen und ich spüre das, wenn ich bewusst hingucke, dass der Raum nicht stimmig ist allgemein. Das spüre ich sofort. Und ich kann auch benennen auf Anhieb, was der Störfaktor ist.
Hast du da ein konkretes Beispiel? Was könnte ein Störfaktor in einem Raum sein?
Ja, also die Positionierung der Möbel zum Beispiel, das ist ganz, ganz oft. Und was noch vorkommt oder was meistens ist, das ist viele Stile gemischt. Und ich habe festgestellt, die meisten Kunden, die wissen gar nicht, dass sie zu Hause viele verschiedene Stile haben. Und bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, wusste ich das bei mir auch nicht.
Das
ist so interessant. Man kauft das, was einem gefällt. Und das ist ja meistens so, dass man sich ganz, ganz selten von null einrichtet. Also man baut und kauft dann mit ganz viel, also Planung und so, die Möbel für jede, für jeden Raum. Dafür ist oft kein Geld, keine Zeit. Man macht erstmal, man nimmt das, was da ist oder das, was man geerbt hat oder das, was man vielleicht von der Nachbarin bekommen hat oder jemand brauchte was nicht. Da stellt man sich auch rein, genau. Und dieses Sammelsorium, man sammelt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Genau. Und dann hat man so eine Sammlung von verschiedenen Stilen. Und ich finde noch eine, also die allergrößte Rolle spielt für mich noch das Farbschema. Weil du kannst die besten Möbeln haben, die teuersten, die modernsten. Und wenn das Farbschema nicht stimmt oder wenn du gar keins hast, dann kannst du alles vergessen. Es wird nicht harmonisch. Absolut nicht.
Interessant. Also deine Kompetenz liegt in also du gehst ja nicht in Lehrerhäuser, die noch nicht eingerichteten, sondern deine Kompetenz liegt in Räume reinzugehen, die schon in irgendeiner Art und Weise gestaltet worden sind. Also gestaltet ist vielleicht auch zu viel gesagt. Manche Leute stellen einfach drei Möbelstücke hin und das war's. Und dann gehst du rein und sorgst quasi für die Wohlfühlatmosphäre, indem du sagst, die Wand könnte irgendeinen Farbklecks vertragen, die Möbel passt gar nicht zueinander, vielleicht steht sie falsch und was auch immer. Und du hast gesagt, du hast da eine Ausbildung drin gemacht, also absolviert. Und ist das aber auch etwas, was du an Talenten mitbringst? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch dafür einen Blick haben sollte, wenn man so ein bisschen 3D vielleicht auch Blick und gucken, ja, welche Möbel in welcher Wand gut aussehen. Genau, also erstens, wo kommt dein Know-how? Was sagst du, was mehr überwiegt? Die Ausbildung oder dein von dir aus mitgebrachtes Talent und vielleicht Lebenserfahrung einfach auch?
Genau. Also mir war es ja ganz, ganz lange nicht bewusst, woher das kommt und warum das bei mir so ist. Und mir war es auch gar nicht bewusst, dass ich dieses Talent, wie du sagst, oder diese Gabe habe. Aber da gehören beide Sachen zusammen tatsächlich. Und das eine geht schon ohne das andere. Die Ausbildung habe ich ja während der Corona-Zeit gemacht. Da gab es nochmal so eine Wandlung bei mir. Ich wollte Nägel mit Köpfen machen und habe überlegt, was kann ich überhaupt nicht. Ich habe ganz viele Interessen. Und dann bin ich da drauf gestoßen, weil ich das wirklich das Leben lang schon gemacht habe, nebenbei. Und ich habe schon oft von anderen gehört, Svenja, damit könntest du viel Geld verdienen. Aber für mich war das so, ich bin froh, dass ich überhaupt machen kann. Mir ist egal, das Geld. Ich habe meinen Job und ich bin froh, dass mich jemand reinlässt in seine Wohnung und fragt mich, wenn das eine Schwägerin war oder eine Nachbarin hat gefragt hier. Genau, oder auf der Arbeit als Pädagogin, wie du gesagt hast, als Erzieherin in der Einrichtung, da konnte ich mich ganz, ganz viel austoben und Erfahrung sammeln. Und ja, und da hat es eigentlich auch so wirklich angefangen vor 30 Jahren. Unbewusst. Das war alles so unbewusst. Das war mein allererster Arbeitstag in der Kita. Die Erzieherin war nicht da, mit der ich zusammenarbeite in der Gruppe oder arbeiten sollte. Ich kannte die auch noch gar nicht. Und am Ende des Tages stand in diesem Gruppenraum nichts mehr, wo es vorher stand. Es wurde mir später erstmal so richtig bewusst, was ich da angestellt habe, aber irgendwas hat mich getrieben. Das hat mich so gejuckt in den Fingern. Ich kam in den Raum und habe gedacht, der ist nicht pädagogisch eingerichtet. Der ist nicht funktional. Da stimmt überhaupt alles nicht. Nicht die Linien, nicht die Achsen, keine Fokuspunkte, kein was alles so sein muss. Und dann habe ich.
Aber das vor 30 Jahren hattest du ja noch keine Ahnung wahrscheinlich von Linien und Achsen und Fokuspunkten. Ist ja wahrscheinlich.
Das habe ich im Gefühl. Genau.
Ja. Aber das, also unbewusst hast du das schon in dir gehabt.
Und dann habe ich das umgestellt alles und fand das dann so toll. Ich habe geschoben die Möbel hin und her und habe zusammengefügt und Zonen geschaffen und so. Und habe gedacht, wow, wie praktisch das jetzt ist, wie toll das ist. Und die Kollegin, wenn die morgen kommt, die wird begeistert sein, habe ich gedacht. Aber stell dir vor, du kommst nach Hause und jemand hat dein Wohnzimmer umgestellt.
Ja, klar, ungefragt. Also, bitte. Also haben nicht alle Kolleginnen und Kollegen erstmal begeistert reagiert.
Zum Glück hat eine Kollegin, die aus der anderen Gruppe, sie hat mir am Nachmittag nochmal gesagt, Svenja, bevor du nach Hause gehst, stellst du aber die Möbel bitte wieder auf den Platz.
Hast du das gesagt? Hast du das gemacht?
Und ich war so eingefroren, habe gedacht, ja, ich habe das so toll gemacht. Aber ich habe es natürlich verstanden dann.
Okay. Aber gab es auch jemanden, der dich darin unterstützt hat in dem Moment und gesagt hat, nee, so sieht es doch besser aus. Warum sollte das?
Ich habe es ja mit keinem besprochen. Ich war allein in dem Raum. Da gab es noch geschlossene Räume. Heute arbeitet man mehr offen und hat auch mehr Kontakt zu den anderen. Und das, ich habe mich einfach treiben lassen.
Ja, verstehe. Okay. Und irgendwann mal wurde daraus dann doch so eine Art Berufung im Beruf, eigentlich fremden Beruf, in dem deine Kolleginnen gefragt haben, Svenja, kannst du mal da hinten im Raum gucken, da stimmt was nicht. Ist das so? Also kann ich mir das so vorstellen? Ja?
Ja, ja. Das war tatsächlich so. Und wenn ein Raum neu gestaltet werden musste oder neue Farben ausgesucht werden für den Flur oder so, dann hat man mich immer gefragt. Mhm. Das hat mich geehrt. Und ich mich so immer, also ich kann mich in dem Beruf, wo ich als Erzieherin bin, dann auch meine Leidenschaft, also mein Hobby ausleben. Und das war so toll. Und die Kollegin, die letzte Leitung auch, die hat das sehr geschätzt, die hat das erkannt und die hat mir auch ganz viel Zeit und Möglichkeiten dafür gegeben. Wir hatten einen Raum zum Beispiel, der hat überhaupt nicht funktioniert, der hat 20 Jahre nicht funktioniert. Und wir haben uns
was heißt nicht funktioniert? Ja, was heißt nicht funktioniert?
Er wurde von den Kindern nicht angenommen. Das war eine Künstlerwerkstatt, aber die Kinder sind da nicht reingegangen.
Haben sich nicht wohlgefühlt da drin. Okay.
Genau. Wir haben verschiedene Angebote gemacht. Wir haben da drin gedreht und umgestellt. Ich habe da mal alles schon gegeben, was nur ging. Und es hat nicht funktioniert. Und dann hat sie irgendwann in der Teamsitzung nochmal gesagt, so, wir müssen jetzt morgen nochmal überlegen, was wir da machen, weil das geht so nicht. Weil die Kinder, die sind überall, aber nicht in diesem Raum. Und der Raum ist ja der dritte Erzieher, gell? Der trägt ja auch ganz viel mit.
Ach, interessant. Genau. Warte mal, das ist ein schöner Satz. Und dann, der Raum ist der dritte Erzieher.
Ja.
Ist das dein Spruch?
Nein, eigentlich nicht.
Das, okay.
Aber Hundertwasser sagt auch, der Raum, die Gestaltung des Raumes ist wie die dritte Haut des Menschen. Also das ist wirklich, der trägt so viel bei an Stimmung, an Gesundheit und allem.
Interessant. Wer sagt was? Das ist, jetzt hast du jemanden zitiert, von dem wir keine Ahnung wissen, wer das ist. Wer ist das?
Hundertwasser, das ist ein Künstler. Also der malt ganz tolle, bunte Bilder.
Verstehe, siehst du. Okay, Hundertwasser. Also der Raum ist die dritte Haut und du hast das umgewandelt in der Raum ist der dritte Erzieher. Beziehungsweise vielleicht ist es...
Nee, das gibt es eigentlich.
In der Erziehung auch. Ist ja interessant. Das ist aber interessant. Okay, erzähl weiter. Ich habe dich unterbrochen.
Und da schoss es aus mir so raus. Mhm. Und ich habe gesagt, pass auf, wenn wir diesen Raum als Künstlerraum lassen, dann wird er nie funktionieren. Also, und ich selber, das kam aus mir so, weil du fragst, weil ich habe gemerkt, der Raum, der ist nicht geeignet für diese, also für das, was wir brauchen, also für diese Künstlerwerkstatt, das ging einfach nicht. Die Position des Raumes, also das Licht, die ganzen Nischen, die Ecken, das war, dann sagt so, und was schlägst du vor? Und das heißt, wir müssen diesen Raum mit dem Bauraum tauschen. Mhm. Und alle so, das war wirklich so eine Stille, alle sitzen so ganz still. Und dann sagt sie auf einmal, okay, ich gebe dir drei Monate, das hat mir Zeit gegeben, drei Monate durfte ich beide Räume konzipieren, planen. Mit Farbe, mit allem. Wir hatten natürlich nur einen Nachmittag irgendwann Zeit mit den Eltern, das musste ich auch organisieren, mit den Eltern die beide Räume zu tauschen und dann auch noch gestalten und streichen und alles, was ich mir sonst überlegt habe und alles, was ich davor beschaffen habe und gekauft habe und Regale ausgemessen bis auf Millimeter. Damals hatte ich noch keine 3D-Visualisierung, heute habe ich es ein bisschen leichter. Da hätte ich das so machen können und bis aufs letzte Schräubchen wusste jede Person, was sie an diesem Nachmittag an den 2 oder 3 Stunden macht, was wir hatten. So habe ich das alles geplant.
Okay, also du hast nicht nur designt, sondern du hast komplett geplant und komplett durchorganisiert. Das heißt, du hast dann komplett auch jedem seine Aufgabe gegeben, hast gesagt, du schleppst das nach das.
Richtig.
Interessant. Richtig. Ja, und ja, erzähl. Und was, also das eine war der Künstlerraum oder wie hieß der? Und der andere Raum war was? Der Bauraum.
Bauraum.
Genau. Also hast du die getauscht? Ja, erzähl weiter.
Beide getauscht und Die sahen nicht nur optisch natürlich schön an, die fühlten sich nicht nur gut also an, sondern die wurden dann auch wirklich angenommen von den Kindern richtig, richtig gut. Also das spielt so eine große Rolle, ob man sich Gedanken macht richtig über diesen Raum. Mhm. Und ich durfte auch ganz, ganz tief gehen. Ich habe ganz viel Literatur mir geholt, ganz viele Bücher, Raumgestaltung mit pädagogischem Hintergrund. Ich habe mich da praktisch auch noch weitergebildet. Aber das kam der Einrichtung zugute auf jeden Fall.
Ach, interessant.
Genau.
Super. Und seitdem wurden wurden beide Räume von Kindern dann auch angenommen. Ja, genau. Cool. Dann durftest du, das ist ja ein cooler Arbeitgeber, muss man an der Stelle sagen, dass er dich da quasi hat machen lassen, deine Leidenschaft da ausleben lassen. Und dann hast du dann wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, muss ich das mal irgendwie ein bisschen professioneller machen, oder? Kam dann die Entscheidung für die Ausbildung?
Ach, da kam noch ein bisschen mehr dazwischen. Ich glaube, was jetzt in dieser Einrichtung noch war, also wir mussten dann irgendwann ausziehen, weil die Einrichtung sollte saniert werden, komplett saniert werden. Das heißt, alles, was wir da gestaltet haben, alles weg, alles auf neu. Und bestimmen konnten nicht nur wir, sondern es gab zwei Architekten, die dann auch die Farben ausgewählt haben und die Möbel und so weiter und so fort. Wir hatten Mitbestimmungsrecht und die Leitung hat dann immer mich mitgenommen und hat mich so vorgeschoben. Zum Glück waren die zwei Architekten sich nicht ganz einig und dann hatte ich mehr Chancen gehabt.
Dich da einzubringen, ja cool. Ja,
weil die Farben, die die ausgesucht haben, alles das passte überhaupt nicht ins Pädagogische, absolut nicht. Das war nicht für Kind, nicht kindgerecht, das war, weil Farben wirken ja auch auf uns. Die wirken auf uns. Sie wollten zum Beispiel den kompletten Boden, Riesenflur, alle Räume, alles grün. Die ganzen Böden grün. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht nach Hause gehen und will mich dann scheiden lassen von meinem Mann. Mich trennen. Ja, was hat das damit zu tun? Sag ich schon, das hat damit zu tun, weil grün ist ja eine tolle Farbe. Aber die brauchen Ausgleich. Unser Gehirn, das verwandelt die Farben, die es sieht, alles in grau. Das wäre optimal. Wenn das im Gehirn dann irgendwann grau ist. Alles, was man so sieht, die Mischung, grau. Okay. Aber wenn du nur grün siehst überall, die Komplementärfarbe ist rot.
Okay.
Das heißt, du kommst nach Hause, du hast im Kopf nur rot. Und wie fühlt man sich, wenn man nur rot hat?
Verstehe.
Gefühl hat, ist das nicht nur Liebe und Romantik, sondern das kann auch Aggression werden.
Ich kann mich aber daran erinnern, so zu meiner Zeit, also in unserer Jugend, haben viele angefangen, dazu bauen und zu machen, einzurichten. Da war diese Farbe grün an allen Wänden zu sehen. Irgendwie, da kann ich mich noch dran erinnern. Alles wurde auf einmal grün. Und ich fand das für mich damals schon, also vom Geschmacklich nicht stimmig. Ich würde mir noch nichts Grünes an die Wand streichen. Aber Fakt ist, das haben viele gemacht. Interessant, dass du sagst. Das heißt, wenn du jetzt auch selbst im Raum bist, der grün ist, dann ist bei dir im Kopf immer rot dann. Also nach einer Zeit. Das ist ja der Raum. Ja. Okay. Was wäre jetzt die Komplementärfarbe zu hellblau als Beispiel?
Zu blau-orange.
Aha.
Also das auch gibt schon ja einen Farbenkreis.
Von rot. Okay. Ja, auch nicht gut. Hellblau ist auch nicht gut, ja. Du zeigst uns irgendeine
das gibt es einen Farbkreis. Farbpalette. Also hier zum Beispiel, gell? Und immer die Farbe, die gegenüber liegt, das ist die Komplementärfarbe.
Verstehe.
Das heißt, die unterstützen sich gegenseitig extremst dann.
Also die kann man gut kombinieren, aber nur
das
die
eine. Es kommt darauf an, was du haben möchtest. Wenn du Action haben möchtest, dann weil die tun sich gegenseitig Komplimente machen. Aber es kann auch sein, wenn du die Farben nicht magst oder wenn die Stimmung nicht zu dem passt, was du da drin machen möchtest in diesem Raum, dann geben die sich nicht Komplimente, sondern die beschimpfen sich. Und du kriegst das mit.
Also hellblau und orange in der Kombination in so ein Schlafzimmer streichen ist vielleicht keine gute Idee.
Nein, keine gute Idee.
Welche Farbe hat dein Schlafzimmer, also euer Schlafzimmer? Jetzt werden wir intim, aber ich darf doch mal fragen.
Pass auf, ich kann dir eine Geschichte erzählen zu meinem Schlafzimmer. Ich mag so gerne das Styling von dem Motel One. Also
ja, die haben so
Türkis.
Braun und hell, ja stimmt, und bräunlich.
Ja, diese Türkise, das habe ich dann in meiner Ausbildung aber erst gelernt, das ist die kälteste Farbe überhaupt.
Ja.
Die kühlste Farbe.
Okay.
So, und ich fand das da so toll. Und ich habe mehrere, also Städtereisen mache ich sehr gerne. Und dann bin ich in das Hotel, ich fühlte mich so toll immer da. Wirklich. Und dann habe ich gedacht, wieso mache ich das nicht zu Hause? Ich kann es ja. Nach Hause, es waren nicht 3 Tage. Und dann hatte ich mein Schlafzimmer umgewandelt in ein Hotelzimmer, wo ich mich so wohl fühle. So, Den Fehler, das habe ich später erst verstanden, welchen Fehler ich gemacht habe. Das heißt, wenn dieses Wissen nicht da ist, du merkst, irgendwas stimmt nicht, aber du verstehst nicht, woran das liegt. Und dann fange ich an zu schieben und machen. Irgendwann habe ich es, aber früher wusste ich nicht, woran es lag. Heute weiß ich, woran das liegt.
Interessant.
Das ist der Unterschied zum Lernen und zum Nur-Gefühl. Mhm. Also, ich habe natürlich Türkis eingesetzt. Ich hatte neutrale Farben in meinem Schlafzimmer. Ich dachte, das passt wunderbar. Ich hatte Weiß, ich hatte Silber, ich hatte Grau. Mhm. Das sind neutrale Farben, nur noch Türkis dazu, fertig. Und da ich wirklich sehr schnell friere, ich konnte in das Schlafzimmer nicht mehr reingehen. Ich habe gefroren, ich musste raus.
Was? Kalt?
Ich hatte das Schlafzimmer nur eine Woche so und dann musste alles Türkise wieder weg.
Interessant.
Weil es mir so kalt war und im Schlafzimmer natürlich diese Farben, die entspannen, das ist schön und gut. Aber ich mache das Licht aus. Mir ist egal, welche Farbe dann ist. Nur wenn ich tagsüber da reingehe und friere, dann ist es für mich ungemütlich. Ich habe warme Farben in meinem Schlafzimmer, so dass es für mich gemütlich ist, wenn ich morgens wach werde und am Wochenende meinen Kaffee vielleicht im Bett trinke, dass ich dann.
Aber jetzt muss ich dann gerade noch was.
Das ist eigentlich mein Schlafzimmer und ich habe diese Tapete hier an der Wand. Da schaue ich drauf auf diese Skyline von New York, von meinem Bett aus. Das war mein Traum schon immer gewesen. Jetzt ist der Traum vor 3 Jahren ist schon in Erfüllung gegangen, aber die Tapete, ich liebe einfach diese warmen Farben. Und das Dunkle, das macht gemütlich und es gibt Geborgenheit.
Aber jetzt muss ich
jeder braucht was anderes.
Bitte? Jeder braucht das
anderes.
Ja, jeder. Stimmt. Ja gut, es gibt
und
Menschen,
deswegen,
die nicht, dann ist das Kühle vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, verstehe.
Das Allerwichtigste ist beim Raumgestalten oder wenn ich andere unterstütze, ich muss wissen, was braucht die Person, wie fühlt die sich, was will die fühlen, was macht die in diesem Raum. Und dann kannst du es erst richtig machen. Aber wenn du nach Trends gehst, die Farben oder du hast das irgendwo gesehen, gut, dann kann ich zu dem Fehler noch kommen von diesem Hotel. Mein Fehler, den habe ich später dann gemerkt.
Ja, genau,
ich
das
habe darauf diese mal zurück. Ganz, ganz kühle Farbe, die allerkühlste Farbe, die allerwärmste ist Orange übrigens. Komplementärfarbe. Und ich habe diese Farbe mit kühlen Farben kombiniert, mit Silber und mit Grau und mit Weiß. Und wenn du in das Hotel dahin fährst, ich fühle mich dort immer noch wohl, weil die haben das mit Beige kombiniert, mit Braun. Mit warmen Farben. Und wenn man guckt, wer möchte, kann ja einfach mal ins Internet gehen, mal guckt, wie viel Türkis da ist. Das sind nur kleine Nuancen Türkis. Das wirkt aber extrem. Und so muss man einrichten, weil wenn man diese Farbe, die man mag, in Massen macht und die Verhältnisse nicht beachtet, das kommt darauf an, auch welche Farben das sind. Die Verhältnisse sind immer unterschiedlich. Dann wird es auch nix, leider. Auch wenn die Farben zueinander passen.
Spannend, dass du das erzählst, weil dieses Motel One-Konzept habe ich auch irgendwann mal für mich entdeckt. Ich war eine Zeit lang viel unterwegs beruflich und habe auch immer nach diesem Hotel gesucht. Also ich fand das auch von der Einrichtung auch ziemlich einfach, nicht so viel Tamtam und nichts Kitschiges, obwohl die türkise Farbe, wie du schon sagst, schon eine kräftige Farbe ist, auch ich würde jetzt sagen, auch mutig, ne, die einzusetzen für ein Business-Hotel, weil übernachten ja auch viele Business-Leute, auch Männer dementsprechend. Da habe ich mir gedacht, türkis, interessant, das ist ja eher eine weibliche, vielleicht sogar kindliche Farbe. Aber das haben die wirklich gut gemacht, muss ich echt sagen an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt in der Farbkombination, weil ich habe da schon lange nicht mehr.
Und Anna, dieses Zimmer da in dem Hotel, du kannst das innerhalb von 5 Minuten komplett anders gestalten. Du musst nur diesen Überwurf, der da vorne liegt, wo ein bisschen Türkis dabei ist, die 2 türkise Kissen wegtun. Und ich glaube, bei den Gardinen ist ein klein bisschen Türkises was dabei. Fertig.
Und dann
du kannst
schon
diese Sachen leicht umtauschen. So kannst du das zu Hause gestalten. Du kannst zu Hause, wenn du alles neutral hast, du kannst wirklich, du kannst jede Woche ein neues Farbkonzept haben.
Durch Kleinigkeiten. Ja, interessant.
Das ist so, weil die Farbe, du musst dir das vorstellen wie ein Betrieb. Vielleicht kann man sich so ein bisschen merken.
Ja, klar.
Der hat ja einen Chef.
Ja.
Und dann hat er ein paar Leute, die ihn unterstützen. Und dann gibt's ganz viele Mitarbeiter, also die die Arbeit ausfüllen. Dieser Chef, das ist das Türkise. Diese Manager, die vielleicht dabei sind, das ist vielleicht das Weiße oder so, was da ist. Und diese ganzen Mitarbeiter, das sind die neutralen Farben. Das ist der Boden, das ist die Möbel, das ist... Und so sollte man sich auch einrichten.
Das sind die fleißigen Händchen, die im Prinzip alles... alles
die alles halten.
Ja, die alles halten.
Das sind der Grund. Der Grundstein,
also Sinnstimmen. Ah, cool. Dieses Bild, hoch. Mir ist gerade ein Ohrring aus dem Ohr gefallen. Naja, sei es drum.
Apropos Ohrring. Schau dich an, du machst es genau richtig. Verstehst du? Das sind die Chefs.
Es fehlt einer. Es ist gerade mitten in der Aufnahme runtergefallen. Also das ist jetzt quasi in meinem Outfit quasi so das, ein Detail, ein rotes Detail. Alles andere ist eher zurücknehmend grau, braune Farbe.
Ich kann es ja auch in Prozenten sagen, wenn sich das
leichter macht. Ja, dann erzähl. Na klar, sag natürlich.
Also ganz gut ist es, wenn du eine Farbe, das kann ja dann meinetwegen auch grün sein, wenn du das unbedingt brauchst, aber dann musst du irgendwo was Rotes haben, damit der Ausgleich dann stattfindet. Also eine Farbe muss die wichtigste Farbe sein. Die hat vom Raum her, die nimmt ganz viel ein, das sind so 60%. Dann haben wir die nächste Farbe und wir haben ja immer mehrere Farben eben. Also der Boden, die Wände, das sind die großen Flächen, die Decke, die Gardinen. Das sind die 60% und dann die 30% vielleicht die Gardinen und der Überwurf. Und 10%, nur 10% macht die Farbe aus, die du liebst. Die du liebst. Die machst du dann nur 10% rein.
In meinem Fall rot. Ach, interessant.
In deinem Fall rot.
Ja, genau. Also stimmt. Also ich überlege gerade. Ich habe mich entwickelt. Jetzt ich bin jetzt beim Styling von mir. Wir können auch gleich wieder zum Raumgestaltung zurück. Ich habe, als ich festgestellt habe, oh, rot ist so meins, hat auch sehr lang gedauert, habe ich dann angefangen, rote Blusen zu tragen, rote so. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, manchmal ist es okay, aber manchmal denke ich, also es geht gar nicht. Es ist zu laut, zu viel. Ich bin zu viel einfach so. Und dann ging es erst los mit roten Nägeln manchmal, ne? Einfach nur eine kleine, eine Kette habe ich, so eine Perlenkette 10%. In Rot oder einfach mal, genau, stimmt. Also das kann man ja auch übertragen auf das Styling hier. Richtig. Ja.
10%, genau. Und dann gibt es noch so ein i-Tüpfelchen. Das ist schwarz.
Ah, das darf immer.
Schwarz einsetzen. Wenn du alles sehr, sehr hell hast, dann kannst du das in Grau nehmen oder in Dunkelbraun oder das, was besser passt. Ja, aber so was Dunkles, entweder die Füße von den Stühlen oder von der Lampe oder ein Mikrofon hier, ein bisschen schwarz und schon, siehst du, da hinten ein schwarzes Buch und schon sieht es anders aus.
Ja, das stimmt.
So ein kleines Tüpfelchen, so ein schwarzes.
Ach Svenja, toll.
Und wir waren ja eben beim Styling, gell?
Genau.
Das Interessante ist, man denkt ja, wenn jemand so die Räume einrichten kann und sich mit Farben auskennt, dann kennt er sich auch aus mit Styling.
Und sagst du nicht? Ist nicht so?
Bei mir war das nicht so. Ich habe immer das gegriffen, weil ich, erstens hatte ich keine Zeit. Ich wollte keine Zeit investieren in mich, weil ich meine Augen gucken woanders hin. Und für mich war es wichtiger, dass das schön ist, was ich sehe. Ich sah immer sehr gerne Menschen an, die gut gekleidet waren und so. Aber mich sehe ich morgens kurz vorm Spiegel und dann war es mir irgendwie nicht so wichtig, weil ich mich selbst nicht so wichtig genommen habe. Ich habe mich klein gemacht, scheinbar. Weiß ich nicht, wie ich es halt von früher kannte. Und dann habe ich nur geguckt, dass ich, weil du eben so vom rote Bluse erzählt hast, da habe ich nur geguckt, dass in der Woche mehrere Farben, also Pink hatte ich schon an, dann nehme ich jetzt mal Grün. Grün hatte ich jetzt schon an, jetzt nehme ich mal eine andere Farbe. Und ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Jeans, der gleiche Schnitt. Man greift immer zum Gleichen, weil man das kennt. Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und vielleicht die Farbe ist ein bisschen anders, Nuance oder die Taschen anders oder und durch eine Stylistin habe ich erfahren, dass ich komplett falsch lag die ganzen Jahre.
Dein ganzes Leben,
oder?
Ja, das ist total spannend, natürlich, gerade für uns Frauen super spannend. Was hast du denn für dich Neues erkannt oder gesehen? Ja, erzähl mal.
Viel, alles.
Viel, ja? Also kann man so die Prozentzahlen so ein bisschen übertragen von Raum auf Stein? Schon?
Ja. Ungefähr.
Also, dass man so Nuancen nur ein bisschen, so das, was ich jetzt gerade über Rot gesprochen als Beispiel genommen habe, okay. Ja. Was hat sich bei dir komplett verändert? Also du siehst wirklich toll aus. Wir haben uns kennengelernt im Oktober haben wir uns kennengelernt. Ein halbes Jahr her ist das. Da hast du tatsächlich anders ausgesehen als jetzt, aber ich kann dir das nicht in Detail beschreiben, warum. Ich habe keine Ahnung, was deine Stylistin da mit dir gemacht hat. Aber du siehst richtig toll aus.
Dankeschön.
Und auf einmal irgendwie auch der Schmuck dabei und die Frisur und wahrscheinlich auch die Farben. Aber erzähl mal, was ist mit dir passiert in den letzten
Jahren? Das sind einfache Sachen und da hätte ich mich nie getraut. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Mhm. Das mit den Prozenten nochmal zurück, 30, 60 und so, das kommt drauf an, was du erreichen möchtest. Mhm. Weil du kannst auch nur eine Farbe, also nur grau tragen und dann richtig was anderes raushängen lassen. Das kommt drauf an, wo du hingehst und was du bewirken möchtest. Mhm. Ja, das ist alles möglich. Mhm. Nur man muss dann wirklich ein paar Sachen beachten, genauso wie beim Stylen. Mhm. Genau. Mhm. Also bei mir hat sich die komplette Garderobe verändert. die Farben, ich war schon in der richtigen Richtung, dass ich zumindest mal, ich habe die Farben getragen, die mir gestanden haben. Mhm. Und doch ist eine kleine Veränderung. Also ich gehe jetzt ein bisschen heller. Mhm. Okay. Das steht mir, glaube ich, ein bisschen besser. Die Frisur ist anders, die ist ein bisschen kürzer. Viel kürzer, glaube ich, viel, viel besser. Mhm. Der Schmuck, die Farbe von den Haaren, die müssen noch ein bisschen kühler werden. Und dann passt das für mich.
Mhm, verstehe.
Genau. Mhm. Wir haben mal ausprobiert. Meine Brille ist anders.
So ein bisschen mehr. Ein bisschen anderer Mensch. Aber bist du jetzt,
hat mir beigebracht, wie ich mich schminke.
Wirklich auch? Ach du Wahnsinn. Sag vielleicht mal den Namen deiner Stylistin, dann machen wir ein bisschen Werbung für die nette Dame.
Das ist die gute Ludmila, wirklich. Ja, die begleitet mich so toll. Mhm. Und der Anfang, also man überlegt hier, guck mal, ich habe fast 60 Jahre gebraucht, um jemanden zu fragen, weil man ja denkt, ich weiß doch, wie man sich anzieht, gell?
Ja, und stimmt.
Absolut. Ich laufe doch normal rum, ich kriege ja Komplimente von den anderen und so. Ja, das kann ich doch. Und jeder kann sich kleiden, natürlich. Mhm. Aber wenn du wirklich dich wohlfühlen willst, wenn du wirklich dich finden willst, wenn du eins sein möchtest mit dem, was du innen drin hast und außen, weil das passte bei mir nicht zusammen. Das, was innen war und was ich nach außen gezeigt habe, das passte bei mir nicht zusammen. Aber mir war das Innere wichtiger. Das Äußere war mir nicht so wichtig. Mhm. Und dann auf einmal dachte ich, irgendwas fehlt, weil dann habe ich auf einmal diese Unstimmigkeit gemerkt, weil innen das wurde immer mehr und außen das verändert sich nicht. Mhm. Genau. Und ich war so begeistert, wirklich, was die so in kleinen Schritten und das, also online. Ich so, wie willst du das denn schaffen? Ich dachte, du kommst und räumst meinen Schrank mal aus oder kaufst mit mir einmal ein. Das hat alles geschafft, so dass ich selber mache, auf die Idee komme selber. Mhm. Aber sie hat mir schon gesagt, welche Kleidung ich am liebsten trage, welche Farben, das Farbschema, genau. Und breite Hosen und oder spitze Schuhe, sag ich, never, ich werde die nie tragen. Jetzt pass auf.
Ah, jetzt hast du doch keine flachen Schuhe, sondern Stöckelschuhe da an. Ja, super. Zugespitzte Schuhe mit Absatz, ja, Wahnsinn.
Aber sie hat auch erst eine Bedarfsanalyse gemacht. Sie hat mich gefragt, wie ich wirken möchte.
Okay.
Genauso wie ich die Leute frage, wie willst du dich fühlen in deinem Zimmer?
Stimmt.
Und was machst du da? Und sie hat mich auch gefragt, was ich tue und wie ich mich fühlen möchte. Und darauf hat sie das alles aufgebaut. Und schon Hammer, wie treffend das ist.
Darf ich fragen, was du geantwortet hast auf diese Frage? Wie möchtest du wirken?
Also erstens wollte ich das, was ich eben gesagt habe, dass das Innere nach außen, genau. Und dann einfach nur eins sein, glücklich sein, zufrieden sein, locker, lebendig, stolz, weiblich, ja.
Verstehe.
Auch stylisch, auch vielleicht mal provozieren, extravagant, also unterschiedlich, je nachdem. Mhm. Ja.
Darf ich nach deinem Alter fragen, Svenja? An der Stelle macht das, glaube ich, vielleicht Sinn, einfach um andere Menschen zu inspirieren.
Ich bin 9 und...
Jetzt musst du es überlegen, 39 oder wie war das? Ich bin 59.
Genau, ich werde in 2 Monaten, genau.
Ich möchte nur dazu sagen, also es ist in jedem Alter alles möglich. Das wollte ich an der Stelle.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Und vielleicht mal ganz kurz, warum wir uns kennengelernt haben. Ich möchte unbedingt gleich nochmal zu deiner Raumgestaltung, zu deiner neuen Professionalität zurück. Wir haben uns kennengelernt.
Entschuldigung, bitte. Kann ich noch mal kurz was zu meiner Stylistin sagen?
Ja, selbstverständlich. Entschuldigung, natürlich. Ludmilla, bitte, ja.
Ja. Weil das ist auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Weil ich habe mir ja jetzt eine Stylistin genommen, weil man denkt ja, die kann Räume gestalten, dann kann die sich auch selber gestalten. Mhm. Man kennt sich ja mit Farben aus, mit Proportionen und so weiter und so fort, wie Farben miteinander wirken und so. Mhm. Und dann denkt man natürlich, eine Stylistin, die kann das mit ihren Räumen auch.
Also genauso wie bei dir quasi.
Ja, genau.
Ja. Mhm.
Aber das ist auch nicht so, nein. Ich darf bei ihr das Wohnzimmer machen und das Kinderzimmer. Und da ist viel zu tun, wirklich. Die hat ganz tolle Sachen. Aber das sind die typischen Fehler, die jeder macht. Das ist so spannend, weil für sie das andere viel, viel interessanter ist. Und die hat einfach dazu keine Lust. Und man braucht ja wirklich, für manche Sachen braucht man wirklich dieses Wissen auch, was du da dann nicht hast. Weil die ist in ihrem Bereich, ist die wirklich kompetent. Und da wurde es mir nochmal so klar, dass ein Profi, dass man sich mal traut, gell, im Leben einmal einen Profi zu fragen. Also mit dem Auto gehen wir ja auch in die Werkstatt. Und mit unseren Haaren gehen wir ja auch zum Friseur. Wir könnten es ja auch selber machen oder die Nachbarin kann es machen.
Genau. An der Stelle kommen wir gar nicht auf die Idee. Ja gut, weil es da draußen in der, normalen Welt, also nicht Online-Welt, sondern in der normalen Welt gibt es diese Berufe gar nicht. Also deswegen kommt man ja auch gar nicht auf die Idee. Stylistin gibt es ja sicherlich für irgendwelche Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, so in unserer Vorstellung. Irgendwelche Schauspieler, irgendwelche Nachrichtensprecher, die werden wahrscheinlich gestylt, so unsere Vermutung. Aber welcher Normalo geht zu einer Stylistin. Aber, Svenja,
aber der Normalo, Anna, der gibt ganz viel Geld aus für das Falsche. Und das ist das Problem. Was glaubst du, wie viele Sachen ich da rausholen muss und wie viel Geld ich ausgegeben habe? Und das, ich hätte mir 10 Stylisten leisten können für dieses Geld, was ich umsonst ausgegeben habe und habe mich nicht so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Das ist total schon Hammer, gell? Und so ist das mit deinen Räumen. Du kaufst neue Sofas, du kaufst neue Teppiche, du streichst neu und wieder neue Farbe und wieder. Und du merkst immer wieder, irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe.
Stimmt, und das wollte ich unbedingt nochmal unterstreichen, weil dafür machst du ja auch immer wieder Werbung und sagst das auch auf deinem Instagram-Kanal, weil ich dir natürlich folge. Du sagst auch immer, also ich komme nicht und zwinge dich dazu, nochmal, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Euros auszugeben, sondern ich verändere mit dem Bestand. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt, entscheidender auch. Genau. Ne? Ja.
Genau.
Das machst du so. In deinem Fall war das, glaube ich, anders. Du musstest schon shoppen gehen, neu. Der Kleiderschrank musste erst mal lernen.
Aber ich habe Glück. Ja, ich hab Glück. Das, was mein Style ist, ist gerade modern. Erstens.
Ah, okay.
Die Farben auch. Und das war Winterschlussverkauf. Von daher war alles gut.
Also hast du nichts bereut. Ja, wie schön. Ja, cool. Also mit, genau, im Alter von 9 oder bald 59, 58 haben wir uns kennengelernt, weil du auf einmal auch ein Thema hattest für dich selbst. Vielleicht können wir da mal zurück, um auch in deine Geschichte noch mal reinzugehen. Du bist ja also Erzieherin und das schon sehr, sehr, sehr lange Zeit. Du hast irgendwann mal die Entscheidung getroffen, diese Ausbildung zu machen, sag nochmal, wie die Ausbildung genau hieß, bevor wir das...
Also ich bin eigentlich Homestagerin und Interior-Redesignerin. Also ich arbeite mit dem, was da ist. Oder, das mache ich aber jetzt nicht, weil ich einen zweiten Job schon habe, Homestaging, ich könnte die Häuser, die verkauft werden sollen und gut verkauft werden sollen, also so, wie sie es verdient haben, die könnte ich komplett einrichten. Und zwar stylisch und zwar so, dass die Räume so wirken, dass du da reingehst und denkst, da will ich nicht mehr weg.
Okay, verstehe. Aber im Moment kommt das nicht in Frage, weil du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag.
Genau.
Ja, verstehe. Aber scheinbar funktioniert das alles auch so. Und genau, dann hast du deinen Vollzeitjob als Erzieherin. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz gleich einsteigen und dein Nebengewerbe mit diesem Interior Redesign, so heißt das, glaube ich, ne?
Genau. So heißt es richtig auf Englisch. Ja. Genau, ich versuche es immer in Deutsch zu sagen. Innendesignerin, ja, genau. Mit dem, was da Räume, ist, genau.
Der Räume. Und wir haben uns kennengelernt, warum? Weil Svenja bei mir, bei uns auf unserer Seite, auf unserem Account gesehen hat, da findet eine Veranstaltung statt, Stage and Soul heißt das. Wir bringen da insbesondere Frauen, kommen zu uns in die sogenannte Sichtbarkeit und zack, war Svenja angetriggert oder wie auch immer und war dann da und hat diesen Workshop mit uns gemacht. So haben wir uns kennengelernt, auch eine sehr interessante Geschichte. Und ich hab dich wirklich gefeiert, weil ich dachte, auch da, also nochmal, das Alter, dann dieser neue Schritt in dieses Thema Redesign, dann Stage and Soul sozusagen auf die Bühne vor die Kamera und jetzt kam auch noch zusätzlich das Thema Neustyling, das kam ja danach. Du hast ja innerhalb von einem halben Jahr irgendwie dein Leben auf den Kopf gestellt, kann das sein?
Anna, das mache ich laufend.
Ach so, okay, das so habe ich dich kennengelernt. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen über dich. Warum diese ganzen heftigen Schritte und alles auf einmal, zumindest mal kommt das mir vor, alles auf einmal, aber du sagst, so ist dein gesamtes Leben.
Ja, aber ich glaube, das ist das Alter schon so ein bisschen, weil das ist ja endlich das Leben. Und ab da, wo du merkst, dass das Leben endlich ist, dann willst du das Leben auch leben. Und das Ding ist, die meisten Menschen, war ich ja auch früher so, ich habe gelebt und habe gedacht, mein Leben fängt irgendwann an. Wenn das vorbei ist, dann fängt mein Leben an. Mhm. Also wenn ich in Rente bin, dann fange ich an mit Malen und wenn ich in Rente bin, dann fange ich an mit Tanzen und dann fange ich an mit meinen Hobbys. Mhm. Und es ist, also man sagt ja, man hat zwei Leben. Einmal das Leben, was du hast und das zweite Leben fängt dann an, wenn du merkst, das Leben ist vergänglich. Und das merkt man leider erst dann, wenn einem was Schlimmes passiert oder einem in deiner Familie oder so. Und ab da checkst du, oh mein Gott. Ja, und dann ist man, gut, ich habe das schon früh gecheckt, da war ich 35, wobei auch noch schon ein bisschen zu spät, gell? Da ist ein ganz schlimmer Unfall passiert mit meinem Sohn. Das war ein Zugunglück. Genau, da muss man bangen um sein Leben. Das war sehr, sehr schwer, die Zeit. Aber danach, nachdem wir alles geschafft hatten, habe ich angefangen mit Sport, mit Tanzen, mit Malen, mit allem, alles, was nur ging, was in dem Moment, weil das sind ja auch finanzielle Sachen immer, das kostet ja auch Geld. Früher habe ich im Fernsehen die Serien gesehen oder irgendwie und da steht eine Künstlerin zu Hause im Wohnzimmer und malt, da habe ich gedacht, boah, was ein Traum. Für mich war das so unrealistisch. Und jetzt auf einmal merke ich, nee, nicht, wenn ich in Rente bin. Ich habe mir Staffeleien gekauft und Farbe und Ölfarbe. Ich habe bei der Volkshochschule Kurse gemacht. Ich habe gelernt, wie die Farben funktionieren. Da, von überall nimmt man das ja so ein bisschen her, gell? Habe angefangen zu tanzen. Ich bin in eine Gruppe rein, Tanzgruppe von Herr von Selbach. Da war nur, die Älteste war 18 Jahre, glaube ich, war 35. Auch von daher, Anna. Ja, geil. Ich habe alles erstens nachgeholt und zweitens nichts mehr verschoben. Ja, wir haben Jazz-Tanz gemacht und hatten Auftritte und alles. Die haben mich so schön aufgenommen. Genau. Ja, das war mir irgendwann zu wenig. Dann geht man weiter, dann macht man Standardtänze und dann macht man bis zum letzten Kurs. Wenn man das alles gelernt hat, sucht man, was kann der Körper noch mehr? Dann rutscht man auf einmal rein in Bauchtanz. Also da bin ich auch vom Anfängerkurs bis zum letzten mit Gruppenauftritte gemacht, bis ich alleine Solo getanzt habe.
Ja, auch aufgetreten Solo.
Alles.
Da warst du schon wie alt?
Also mit 40 habe ich dann aufgehört. Das war zwischen 35 und 40. Jetzt, da habe ich so viel aufgeholt, glaube ich, was in der Kindheit so verpasst habe, wo ich mich nicht getraut habe.
Verstehe. Also hast du Bauchtanz noch getanzt mit 40. Leute, mit 40 kann man auch Bauchtanzen. Also auch anfangen. Ja, Wahnsinn. Okay, und weiter? Ja. Ja, und dieses mit dem Malen, mit der Staffelei und deinen Farben, das kam dann auch später oder alles gleichzeitig?
Das hatte sich alles so abgewechselt. Das hat sich alles so abgewechselt, genau. Und dann irgendwann war ich 40 und ich habe nur zwei Jungs. Und meine Tante, die lebt nicht mehr und die hat immer gesagt, Svenja, du brauchst unbedingt eine Tochter, du brauchst unbedingt eine Tochter. Die immer gesagt, du brauchst ein Mädchen, weil sie selber hat nur Jungs und eine Tochter. Und die sie unterstützt oder mit der sich am meisten so unterhält und trifft, das war die Tochter, die Und dann immer wieder, wenn wir telefoniert haben. Und dann dachte ich irgendwann mit fast 40, glaube 39, war ich da, oh Gott, irgendwann ist es vorbei. Und dann stehst du da, vielleicht hat sie ja recht, das stimmt. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen, brauche ich vielleicht doch noch ein Kind? Und wie würde das sein? Was würde das bedeuten? Du bist mitten im Beruf, du arbeitest sehr gerne. Und du kannst dir aber auch nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben. Und dann... dann hat die AWO gesucht, Leute, die Ausbildung machen zu Prager Eltern-Kind-Programm leiten, also Gruppenleiterin für Babys mit Eltern. Es waren so Kurse, da kommen die Eltern hin mit ihren kleinen Babys, so mit 3 Monaten bis zu 1 Jahr. Und dann, da dachte ich, okay, mit Babys was. Und damit ich nicht auf die Idee komme, ein eigenes Baby zu bekommen.
Wenn ich mache, lach mich kaputt. Damit du nicht auf die Idee kommst, ein eigenes Baby zu machen, hast du bei diesem Programm mitgemacht oder wie meinst du?
Weil ich wollte ja eigentlich noch mehr leben und nicht jetzt zu Hause sitzen und Nächte nicht schlafen und so.
Verstehe.
Okay. Habe ich den Kurs gemacht und das hat auch so Spaß gemacht. Also nach der Arbeit habe ich dann vorbereitet gemacht für diese Kurse, habe bei der Erziehungs- und Bildungsstelle in Herborn diese Kurse gegeben. Und die sind auch so enorm wichtig, dass das stattfindet. Also die Gruppen, die ersten, die Kinder, die sind jetzt schon 16 vielleicht oder noch älter.
Ehrlich?
Ja. Und die Eltern treffen sich heute noch.
Ja, okay. Interessant.
Das ist so aus Chihai, dieses Programm, Prager Eltern-Kind-Programm. Und die da gibt's 4 Ziele, Interaktion zwischen Mutter und Kind. Und das wäre heute so wichtig, weil die Eltern ja in die Handys gucken.
Ja, verstehe.
Und ich sehe, was zu uns in die Krippe kommt. Also die Kinder baden das leider aus. Dann, dass die Eltern untereinander und dass sie sich stärken und das Motorische ein bisschen spielerisch. So. Und das habe ich dann 3-4 Jahre gemacht, glaube ich. Und dann
neben deinem Beruf. Also du bist dann morgens in die Kita und abends noch zur AWO und hast Kurse gegeben.
Gemacht und habe nebenbei ganz viel Sport gemacht. Ich war 20 Jahre im Fitnessstudio da und habe da wirklich, egal was da gab, also das war mir ganz wichtig auch, ja. Und und irgendwann musste ich das aufgeben, weil es kam was anderes in mein Leben, ein neues Hobby, was dann meine komplette Zeit dann eingenommen hat. Das war meine kleine Pflegetochter. Das ist unfassbar, oder?
Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, erzähl mal.
Ich habe früher immer gedacht, die Leute, die Pflegekinder zu Hause nehmen, die müssen verrückt sein. Ich habe so einen Respekt vor den Menschen, was die sich antun, was sie auf sich nehmen. Weil du hast ja die Kinder nicht nur bis 7 Uhr abends und dann gibst du ab, du hast sie ja permanent. Und die bringen ihre Geschichten alle mit und die haben alle was erlebt, ihre Päckchen, das ist nun mal so. Genau. Und dann bin ich auf einmal auf Arbeit und ich kriege mit, dass ein bestimmtes Kind aus meiner Gruppe in eine Pflegefamilie soll, aus der Familie raus soll. Ich nehme das Kind nach Hause. Das war sofort, das kam sofort aus mir wieder so raus, aus dem Inneren. Ich nehme das Kind mit nach Hause.
Das heißt, das Kind war dir bekannt aus deiner Arbeit in der Gruppe?
Und ich war die Erzieherin.
Ja, aber hattet ihr auch so schon irgendeine besondere Verbindung zu diesem, also hattest du zu diesem Mädchen sowieso schon eine besondere Verbindung oder würdest du sagen, bis dato gar nicht?
Also so wie man halt zu den Kindern hat, die man in der Gruppe hat. Also
ja, aber jetzt nicht besonders, also im Vergleich zu anderen. So ganz
Nein.
Verstehe.
Aber das war schon eine ganz süße Kleine. Die war noch nicht mal 4, also war noch klein und mit ihren Löckchen. Und das war schon eine Süße. Aber sie hat, also ich bin davon ausgegangen, oder wir in der Einrichtung, dass das Kind eine Behinderung hat, dass das ein autistisches Kind ist. Sie hat nicht gesprochen. Sie hat sich null beschäftigt mit gar nichts. Sie war nur Nebenerziehern. Obwohl sie davor 1,5 Jahre schon in der Krippe war. Also sie hat von der Entwicklung her sehr, sehr viel nachzuholen. Oder man hat ja gedacht, die schafft das gar nicht. Weil das so extrem war mit 4 Jahren. Also da ging noch gar nichts. Genau, aber mir war es bewusst und ich habe ja Erfahrung jetzt schon gehabt. Also pädagogische Erfahrung.
Und dann hast du in dem Moment entschieden, ich werde jetzt ihre Ersatzmama? Also oder was sagt man sich da? Oder was war im Vordergrund dieses... Ich helfe diesem Kind jetzt, bevor das woanders hingeht? Oder was war der Impuls?
Anna, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das war ja schon davor, dass ich ein Mädchen wollte und so. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass mir der liebe Gott irgendwas geschickt hat und dass das für mich jetzt gut ist. Und die ist mir einfach in den Schoß gefallen. Aber so einfach war es natürlich nicht. Ich nehme es nach Hause und ich habe es dann mit nach Hause genommen. So einfach war das dann gar nicht, natürlich. Das war mir dann auch klar. Ich habe mich dann erkundigt und man muss da Kurse machen, man muss Gespräche mit dem Jugendamt, man braucht Voraussetzungen und. Und ich habe ja auch noch meine zwei Söhne gehabt, die müssen einverstanden sein und der Partner muss einverstanden sein. Da gibt's ja ganz vieles, was man noch klären muss. Und dann, während ich da das alles klären wollte, habe ich dann erfahren, dass das Kind eine Pflegefamilie gefunden hat. Mhm. Und dann war ich natürlich...
Ach so, eine andere. Sehr, sehr gut. Ja, okay. Verstehe.
Ich war zwar auch beim Jugendamt, die haben mir die ganzen Bögen mitgegeben. Das ist einen ganzen Stapel, den du ausfüllen musst. Und es wird ja dann alles überprüft erstmal. So weit kam es gar nicht. Dann habe ich das alles zur Akte gelegt. Ja. Und das Kind war weiter bei mir in der Einrichtung. Und so 3 Monate später hatten wir ein Laternenfest. Und die Pflegemama sitzt da von diesem Kind und bastelt mit mir Laterne für die Kleine. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann habe ich sie so bewundert und habe gesagt, ich finde das sehr stark, was sie macht und ich finde das so toll, dass das Kind so eine Familie hat und dass ich eigentlich auch Interesse hatte. Da habe ich es ihr dann gebeichtet. Und dann sagt sie, Svenja, wir suchen eine Familie für die Kleine, wir suchen händeringend eine Familie für die.
Okay.
Und ich
das
so,
heißt, die haben sich angeboten als so eine Zwischenlösung.
Zeitpflege. Das war Zeitpflege, das ist in der Regel so. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich kannte mich da gar nicht aus mit Pflegefamilie und Pflegeeltern und null.
Wahnsinn.
Und die Kinder kommen dann in der Regel, wenn das schnell gehen soll, kommen die erst in eine Zeitpflege für 3 Monate ungefähr. Und da war die Zeit, die 3 Monate schon, die waren vorbei. Und die suchen händeringend nach der Familie. Ich weiß nicht, wie die suchen. Auf jeden Fall
nicht gut, weil deine Unterlagen waren ja da. Interessant.
Ja, komisch.
Okay.
Und dann, das war schon abends, es war dunkel und sie sagt, soll ich ein Wort einlegen beim Jugendamt, weil das wäre so super, weil die kennt dich, und dann kommt sie nicht zu ganz Fremden, weil nochmal wechseln und so. Man will es ja den Kindern auch nicht antun. Da sagte ich sehr, sehr gerne. Und dann bin ich geflogen nach diesem Elternabend oder Bastelabend, bin ich geflogen nach Haus, habe die Unterlagen ausgefüllt, habe sie nachts noch dem Jugendamt vorbeigebracht und reingesteckt. Genau, und am nächsten Tag, als ich dann von der Arbeit kam, dann damals gab es noch Anrufbeantworter,
ja,
da habe ich da drauf gedrückt, ich habe gesehen, das blinkt. Und dann war ein Herr vom Jugendamt dran und dann hat mein Herz geschlagen. Das kann man sich nicht vorstellen.
Das war schon dann die Zusage, oder wie?
Das war keine Zusage, aber die haben mich dann eingeladen und die haben die Unterlagen gehabt und dann gab es Gespräche und die Überprüfungen, alles fand dann statt und ja. Und irgendwann zu Weihnachten haben wir ein neues Familienmitglied hier noch bekommen.
Da war deine tolle Tochter schon nicht mehr 4 wahrscheinlich, oder doch 4, mit 4.
Die war gerade mal 4.
Und heute ist sie?
Sagst heute du ist sie 20.
20, Wahnsinn.
Und will nicht ausziehen.
Ja, siehst du, deine Söhne sind schon länger ausgezogen, das weiß ich, weil wir ihn schon unterhalten haben.
Aber da musste ich die Hobbys alle zur Seite legen.
Verstehe.
Da war nur das Kind und die brauchte mich Tag und Nacht. Das war wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Die ganzen Therapien und was wir alles gemacht haben, aber es hat sich alles gelohnt. Von einem Kind, was sich mobben hat lassen in der Grundschule und überhaupt nicht gesprochen hat, ist sie heute eine selbstbewusste, wunderschöne Dame, die sogar auf der Arbeit, wo sie jetzt ist, auch sagt, wenn da was nicht so richtig läuft und so, die steht für sich ein, die sagt, was sie denkt.
Das klingt alles sehr stolz so aus. Toll, das klingt so toll. Das klingt nach einem Film, also Wahnsinn.
Ach, da waren noch viele Zeichen dazwischen, aber das wird vielleicht jetzt zu viel und zu skurril.
Du meinst Zeichen davor, bevor sie kam, oder wie meinst du das?
Ja.
Was für Zeichen?
Ganz komisch.
Sag ruhig, was für Zeichen das waren. Meinst du vom Universum, oder wie meinst du, was für Zeichen waren da?
Ja, ich hatte... im Rahmen der Gestaltung habe ich 4 Bilderrahmen an die Wand hingegangen. 3 Bilderrahmen hatte ich gefüllt. 2 mit
so, bei euch
Söhnen.
Zu Hause?
Bei mir bei zu Hause, genau. 2 mit meinen Söhnen und 1, wo wir Familienfoto hatten. Und das 4. war leer.
Mhm.
Das war Monate leer und ich wusste nicht, was da reinmachen. Und das hing einfach leer. Ja. Die Leute kamen rein und haben gefragt, ich weiß nicht, was da reinkommt. Das war das eine. Ja. Und das andere, ich habe ein Päckchen bekommen und habe das aufgerissen. Und ich, da war so ein wunderschönes Buch da drin, rot. Samt. Und mit Glitzer drauf, mit Herzen und so. Ich schlag das auf und da war der Schlüssel zu deinem Glück oder zu deinem Traum irgendwie. Und dann ging es in diesem Buch darum, wie man manifestieren kann, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Und das war so die Phase, wo ich noch gedacht habe, vielleicht noch ein Mädchen. Ich bin Mädchen.
Verstehe.
Und dann habe ich erst gemerkt, auf dem Päckchen, ich habe das aufgemacht, aber da steht überhaupt nicht mein Name. Da steht auch nicht meine Adresse. Das war so skurril, das war merkwürdig. Du aber weißt, der Text in dem Buch, das war so hammer, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, das Buch hat zu mir gefunden. Ich habe mir das dann nochmal extra bestellt, habe natürlich nochmal zugepackt und das zur Post gebracht, zu der richtigen Adresse. Das hat mit unserem Ort, mit unserem Landkreis gar nichts zu tun gehabt. Das war
also da stand gar nicht, noch nicht mal dein Name, nicht deine Adresse.
Noch nicht
Adresse,
der Chef, noch nicht in Dillenburg.
Da stand
eine
ganz
andere Adresse, also andere Namen, komplett anders. Und das landete hier.
Meinst du, kannst du uns sagen, wie das Buch heißt?
Irgendwie was mit Schlüssel zu deinem Glück. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe das auch weiter verschenkt, aber da müsste ich nochmal suchen. Aber das hat was mit Manifestieren zu tun, wie man richtig träumt, wie man richtig sich die Wünsche wünscht. Natürlich muss man sich dann vorstellen und als wäre das schon so.
Ist ja alles abgefahren.
Das Buch, das kam in der Zeit, wo doch da die Bilderrahmen, die waren schon vor der, bevor ich überhaupt das Mädchen, also nicht adoptieren, aber zu mir nach Hause nehmen wollte, annehmen wollte. Aber dieses Buch, das kam in der Zeit zwischen, wo meine Chancen dann, wo ich mich auf sie eingestellt hatte und dann hat es nicht geklappt, weil sie in der Pflegefamilie war.
Verstehe,
und dann
verstehe.
Kam dieses Buch und dann hat sich alles gewendet.
Doch gewendet. Okay.
Das ist nicht normal.
Das heißt, du hast das Buch nicht nur gelesen, sondern hast auch die Ratschläge, die da drin standen, befolgt.
Vielleicht. Ich Vielleicht weiß es
weißt du gar nicht.
Unbewusst. Unbewusst, bewusst. Keine Ahnung.
Ja gut, ist ja interessant. Ne? Also Menschen, die an sowas glauben, die werden wahrscheinlich dann das auch so abhaken. So von wegen, ja, du hattest Zeichen. Die anderen werden sagen, ja, war ein Zufall. Aber trotzdem interessant, wie auch immer. Es ist ein super Interesse. Wie kommt denn so ein Buch durch irgendeinen Briefzusteller komisch. Falsch in dein Haus? Ja.
Ganz
interessant. Ganz. Wir schlagen jetzt einen Bogen nochmal zurück zu deinem aktuellen Leben. Also 3 Kinder, eine glückliche Beziehung, du bist immer noch leidenschaftliche Pädagogin, du gehst immer noch jeden Tag in deine Kita und sorgst dafür, dass Kinder glücklich sind, hast zu Hause immer noch ein Pflegekind und das ist auch immer wieder mal herausfordernd, das weiß ich, weil wir uns jetzt ein bisschen kennen, was total interessant ist und zusätzlich hast du jetzt auch noch dein nicht nur Hobby, sondern auch deine Berufung, deine zweite. Würdest du sagen, da gibt es Parallelen zwischen Beziehung zu einem Kind und Beziehung zu einem Raum beziehungsweise Gestaltung eines Raums? Also gibt es da Parallelen oder würdest du sagen, das sind so komplett 2 verschiedene Welten und ich kann die überhaupt nicht zusammenbringen? Deswegen ist es geil für mich, also dass ich da immer wieder Ausflüge machen kann in verschiedene Welten. Oder hängt das irgendwie zusammen?
Ich glaube, das sind 2 verschiedene Welten, wenn ich jetzt spontan so antworte. Ja. Ja.
Du hast ja auch komplett unterschiedliche auch Klienten, also wahrscheinlich.
Ja.
Wer ist dein Traumkundin oder Traumkunde? Wer darf dich anrufen?
Mich darf derjenige anrufen, der bereit ist, wirklich was zu verändern. Mhm. Der gerne möchte, dass der Raum so ist, dass er zu ihm passt. Mhm. Weil wenn man mich anruft und sagt, hier, wir wollen das und das, aber wir wollen Industrial Style und wir wollen das, aber das, ich merke, das passt gar nicht dazu. Man muss sich einlassen können und dann absprechen können und offen sein für Neues. Ich war ja selber so. Ich habe das jetzt erlebt mit meiner Stylistin. die sagt mir Sachen und ich so, oh nein, nein, das kann ich mir bei mir nicht vorstellen, nein, nicht, nein.
Ach so, also du war, hast das gar nicht angenommen im ersten Moment, verstehe, ja, ja, okay.
Mhm. Innerlich zumindest mal, man steigt so, weil man das nicht kennt, aber wozu? Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich schon eine habe, dann mache ich jetzt alles richtig und mache, was die sagt, ich lasse mich drauf ein. Mhm. Ich habe so mit mir kämpfen müssen und das kostet wirklich, weil du gestaltest ja nicht nur was Neues. Du löst dich von was Altem. Mhm. Und das ist so schwer. Das ist für viele Menschen schwer. Zum Beispiel eine Kundin, ich bin zu ihr ins Wohnzimmer, weil sie hat gesagt, sie geht nicht gerne ins Wohnzimmer. Es war wirklich so ein bisschen abgelegen auch, aber der Essbereich war auch da. In diesem, man kommt zu dir rein, der Essbereich und dann so hinten so Wohnbereich. Es war sehr, sehr minimalistisch, aber es gibt ja Leute, die lieben auch gerne dieses Minimalistische, die brauchen das, damit alles andere weg, weil sie auf der Arbeit schon ganz viel anderes haben. Und als ich sie gefragt habe, es war die erste Beratung, also ich komme dann rein und frage dann, was sie gerne sich wünscht und so, was sie braucht und ich habe alles gut verstanden und dann habe ich irgendwann gesagt, und was ist dein Lieblingsteil hier? In dem ganzen Raum, also es war ja der Essbereich, oder? Und da sagte sie, der Tisch mit den Stühlen. Mhm. So, jetzt habe ich einen Konflikt mit mir, weil ich bin rein und habe gesehen, der Tisch und die Stühle, die sind der Störfaktor.
Verstehe. Mhm.
Und sie liebt ihn aber. So, was machen wir jetzt?
Tauschen.
Ich habe erstmal drum herum geredet und weil sie wollte von mir auch nur eine Beratung und nicht diese 3D-Visualisierung weiter und so fort. Sie wollte nur eine normale Beratung, was sie dann verändern kann selber und machen kann. Mhm. Okay, und dann am Ende, und das Interessante ist, meistens haben die Kunden auch alles zu Hause, wo ich gesagt habe, so Sofa, es war ja alles so ein bisschen kahl und ein bisschen, sag ich so ein paar Kissen und so in diese Farben. Das habe ich, Moment, sie macht den Schrank auf, zack, zack, raus. Ich konnte auswählen, welche ich wollte, wir haben die zack, zack drauf. Da sage ich, ja, und vielleicht Gemütlichkeit machen die auf die Decken, das ist das Einfachste, das Allereinfachste. Sagt sie, ja, und sie räumt die extra alle weg, damit alles aufgeräumt ist, damit alles clean ist. Sagt sie, ja, sag ich, ja. Und dann hat sie hingelegt, sag ich, und nicht zusammengelegt. Du schmeißt jetzt einfach die Decke so hin, so, als würdest du so gemütlich, als wäre gerade jemand auf. Wirklich stand die da. Und die musste mit sich kämpfen, weil sie gewohnt war, immer so alles so ordentlich.
Verstehe.
Und ich arbeite mit ihr jetzt seit 2 Jahren schon. Und ihr Mann, der foppt sie immer so ein bisschen und sagt, na, haben wir die Decke wieder schön hingelegt. Die sagt, die ganze Familie, die machen die Decke schon so. Die müssen die alles hinlegen. Nach wie vor, unglaublich. So, und jetzt hatten wir fast alles fertig und dann habe ich gesagt, bist du denn zufrieden mit dem All? Wir haben Fotos gemacht, sie guckt auch, oh, ist das mein Wohnzimmer? Ist das mein Wohnzimmer? Weil vor 2 Stunden sah es noch anders aus. Nur ein bisschen was geschoben, ein bisschen was gerückt, ein bisschen was verändert. Und natürlich sehe ich, dass da viele Stile sind, dass da viel Kuddelmuddel ist und dass man da viel mehr machen kann. Aber wenn die Kundin sich nur auf eine Beratung einlässt, dann kann ich ihr sagen, du hast viele Stile, aber ich sage ihr jetzt nicht was und wie, weil das macht man dann im nächsten Schritt schon wieder. Dafür hat man die Zeit dann gar nicht mehr. Und sie, ja, und Svenja, vielleicht hast du noch einen Tipp und die hat's rausgefordert von mir. Sag ich, pass auf, du bezahlst mich und du willst ja die Wahrheit von mir wissen. Dann sage ich es dir jetzt. Wenn du mich jetzt so kitzelst, dann sage ich es dir jetzt. Und habe den Tisch erwähnt und die Kundin, die stand vor dem Tisch und die hat wirklich mit beiden Händen so den Tisch so. Die hat sich so auf diesen Tisch und guckt mich an. Das war von ihr so aus dem Inneren, kam das raus. Verstehe.
Ja.
Ah, wie interessant. Und dann habe ich gesagt, du kannst den aber auch lassen, wir haben ja das jetzt gemacht und die Gardinenstangen haben wir ein bisschen abgesprochen, dass er andere Gardinenstangen, die hat zum Beispiel Landhausstil Gardinenstangen gehabt, hat aber neu sich besorgt, Industrial Style, die ganzen Lampen, alles ein Konzept, alle gleich, ob Deckenleuchte steht, Lampe, die hat wirklich ein tolles Lichtkonzept, viele Lampen, das haben ja die meisten so wenig, weil sie sich gerne abends immer sehr gemütlich macht. Also sag ich, und dann passt zumindest mal die Gardinenstangen schon mal zu diesem Style und das andere haben wir ein bisschen so verändert. Und den Tisch, das ist dann nicht so schlimm, da stellen wir dann ein bisschen dunkle Deko oben drauf und verbinden das. Sie war auch zufrieden dann damit, aber ich habe gemerkt, irgendwie...
Irgendwie fehlt ihnen noch was, okay, ja, verstehe.
Eine Woche später sagt Svenja, wir brauchen einen neuen Tisch.
Ja, Hast du sie? Okay, verstehe. Mhm.
Und die Kundin hat ein halbes Jahr gebraucht, um einen Tisch zu suchen. Ich habe ihr erklärt, in welche Richtung, weil das dauert wirklich lange. Wenn mich jemand bucht zum Möbel aussuchen, das wird sehr, sehr, sehr teuer. Lieber selber suchen. Aber die hat ein halbes Jahr gebraucht und irgendwann habe ich einen zufällig gesehen. Da war auch runtergesetzt und ich gucke den Tisch an und sehe das Wohnzimmer von dieser Kundin. Und da habe ich ein Foto von dem Tisch geschickt und habe es abends, es war Freitagabend, habe ich ihr den geschickt und die sagt, hat zurück eine Sprachnachricht, Svenja, du hast mich gerettet, danke, danke, danke. Weil ihr Mann hat so satt gehabt, das Thema Tisch, dieses halbe Jahr, dass er gesagt hat, wir fahren morgen im Möbelladen und morgen wird ein Tisch gekauft, egal welcher, Schluss. Und an dem Abend davor schicke ich ihr diesen Tisch und die hat den gekauft und auch mit Stühlen und so und das sieht Hammer aus.
Interessant.
Ja, das ist schwer manchmal.
Ich frage mich gerade, weil du das Bild gerade auch so schön gemacht hast, neu kaufen, hast ja auch Dinge loslassen und Abschied nehmen. Du hast jetzt auch ganz viel über dein Styling selber gesprochen. Ich frage mich gerade auch, du hast dich dazu entschieden, eine Pflegetochter bei dir aufzunehmen, bei euch aufzunehmen. Triffst du in deinem Leben oft Entscheidungen, die mit Abschied zu tun haben, auch unbewusst?
Vielleicht nicht unbewusst, aber ich bin mittlerweile so selbstbewusst, dass ich sage, was mir nicht gut tut, weg. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, das tut erst vielleicht ein bisschen weh, das darf man auch. Diesen Schmerz darf man haben, der ist wichtig. Nicht einfach ignorieren, man muss es ein bisschen durchleben. Aber dann, wenn man sich entschieden hat, dann weg damit und dann aufs Neue gucken und sehr genießen. Sehr
schön. Dankeschön für diese, auch für dieses Bild, wie cool. Zu meinem Thema zurück ein bisschen. Wir haben uns, wie gesagt, im Oktober kennengelernt, da hast du für dich entschieden, sichtbarer zu werden. Deswegen sind wir zusammengekommen. Was hast du dafür losgelassen? Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch im Podcast. Das ist, glaube ich, dein erstes Mal in deinem Leben. Du gehst jetzt sozusagen in die Teilöffentlichkeit. Was darf dafür gehen?
Dafür darf die Svenja gehen, die unscheinbar war, die klein war, die gedacht hat, die ist nicht gut genug. Deswegen hat sie nach sich auch nicht geguckt. Die es nicht wert ist, vielleicht. Ja, das dürfte gehen.
Vielleicht auch die, die gedacht hat, sie ist nicht interessant genug, genau. Beziehungsweise ihre Geschichte.
Ja.
Und ich, dadurch, dass ich deine Geschichte kenne, weiß ich, dass wir noch lange nicht alles erzählt haben. Es gibt noch ganz, ganz viele Facetten, Fassaden von Svenja, die wir heute gar nicht erwähnen konnten, weil die Zeit auch irgendwann mal nicht mehr reicht. Es ist Wahnsinn, was du für ein sehr interessanter, inspirierender Mensch bist. Wie viele Tipps du uns heute hier mitgebracht hast aus deinem Leben, alleine durch die Erzählung deines Lebens. Wie cool, dass du diese neue Berufung für dich gefunden hast. Ich hoffe, dass du noch ganz viele leerstehende oder ungemütliche Räume in Orte verwandeln kannst, die sich für Leute dann wohl anfühlen. Wir kommen jetzt, wenn du soweit bist, zu meinen Abschlussfragen. Und die erste lautet, wem möchtest du gefallen?
Nochmal, wem?
Wem möchtest du gefallen?
Oh, ich möchte mir selber gefallen.
Okay.
Weil ich habe mir selbst nicht gefallen. Das war das Problem. Meine Schwester hat sogar gesagt, wo ich gesagt habe, ich habe eine Stylistin gebucht, da hat die gesagt, das ist für mich, sie sagt, für sie wäre das eine Beleidigung, weil sie immer mich toll fand, wie ich war und so. Und auf einmal sagt sie, brauche ich eine Stylistin. Aber ich fühlte mich nicht so. Ich fühlte mich gar nicht. Ich habe mich einfach unscheinbar gemacht. Ich habe mich angepasst. Ich habe das getragen, was alle tragen. Wenn man raus, die meisten, also 90% der Menschen sind so rumgelaufen wie ich auch. Das war jetzt nichts Schlimmes, aber das war nicht ich, weil jeder Mensch hat seinen Style, aber die laufen alle gleich rum.
Wie cool, dass du das jetzt erzählt hast. Das ist ja auch, also das darf ja jeder mal so ein bisschen überlegen, dass man das auch nicht für andere tut und nicht für den was auch immer, für den Applaus oder für das Kompliment, sondern für sich selbst. Das ist ja interessant.
Man ist ja der stärkste Kritiker.
Ja. Ja, sehr oft, nicht alle, aber oft, ja, sehr oft ist das so, ja. Wer möchtest du in deinem Leben sein und wie weit bist du von diesem Ziel entfernt, ist meine letzte Frage für dieses Gespräch.
Also, das hört sich so komisch an jetzt, oh Gott.
Doch, du darfst alles sagen, wer möchtest du noch?
Ich entwickle mich sehr, sehr gerne. Ich lerne sehr, sehr gerne Neues dazu. Und immer wenn ich, wo ich mit Malen fertig war, dann dachte ich, wow, jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte. Wo ich dann auf einmal fertig mit Tanzen war, dann dachte ich, jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte. Jetzt habe ich meine Leidenschaft, die ich von Kindheit, ich hatte von meiner Mutter damals Möbel geschenkt bekommen aus Holz. Die war ziemlich groß. Ich war so stolz drauf. Ich habe mit Puppen gar nicht gespielt. Und das ist mir jetzt erst eingefallen. Ich lerne mich jetzt erst kennen und du die ganzen Puzzleteile zusammenschieben. Und ich möchte einfach ich sein. Und das ist Hammer. Und ich glaube, ich bin gar nicht mehr so weit. Aber man weiß ja nie. Ich habe auch gelernt, man soll niemals nie sagen. Ich wollte auch nie ein Haus haben. Ich wollte auch nie. Ich habe alles. Ich wollte mir keine Arbeit kaufen und vermiete jetzt auch. Also das ist alles, kommt ja alles noch dazu. Ich habe meine Träume erfüllt schon, wo ich hin wollte reisen, das habe ich gemacht und genau. Und ich denke immer, jetzt ist Ende. Und dann kommt immer, mein Mann sagt schon immer, ja, warte mal ab. Ich sage, irgendwann kehrt Ruhe ein, nachdem ist dann Ruhe. Und er sagt, sehr gut. Ich weiß nicht, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich bin mit meinem Job sehr glücklich und ich bin mit meiner Leidenschaft hier, mit meinem, das ist ja kein Hobby, das ist mein... Ja, es ist ein kleines Gewerbe, aber ich mache es nur aus Leidenschaft und nur nebenbei und ich kann auch nicht alle Menschen bedienen. Ich will gar nicht 1000 Kunden haben. Ich möchte nur ein, zwei haben, die ich wirklich gut begleiten kann zu ihren Räumen, die Menschen selber dann glücklich machen, dass sie dann strahlen. Das ist so schön. Und das Zuhause ist der wichtigste Ort überhaupt, neben unserer eigenen Haut. Weil da tanken wir. Da holen wir Kraft. Da holen wir auch die Ruhe. Da entspannen wir uns. Egal, was draußen passiert. Wenn du weißt, du kommst nach Hause und die Kinder kommen, wollen von dir was. Die Frau sagt, du hast was falsch gemacht. Oder der Mann sagt, du hast was vergessen. Du weißt ganz genau, wenn das gleich vorbei ist, dann gehe ich in mein Wohnzimmer und das umarmt mich. Ja. Und da kann ich tanken für den nächsten Tag. Das ist so wichtig. Aber die Menschen, die schieben das und sagen, irgendwann. Oder ich probiere das noch aus. Oder probiere das und das noch aus. Man tauscht ja immer nur Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt die Ohrringe wechsle, wird sich mein Style nicht ändern. Das Grundgerüst stimmt meistens nicht.
Super interessant. Super, super interessant und auch super, super inspirierend. Ich danke dir und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es nicht unser letztes Gespräch war, auch in diesem Format oder im anderen Format. Wer weiß, wie groß deine Bühnen noch werden dürfen, alle, die du noch besteigen wirst, ganz sicher. Ja, ich danke dir für deine Zeit, für dieses Gespräch und für deine sehr, sehr inspirierende Geschichte.
Danke auch. Danke, Anna, dass ich das erzählen durfte. Danke.
Bitte, bitte, bitte.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal, deine Anna.
Der Beginn meines Podcasts ist immer im Backstage, da darfst du dich so ein bisschen imaginär reinfühlen, imaginär reinversetzen. Wir gehen gleich auf die große Bühne und sind gerade noch im Backstage. Und ich frage meine Gäste immer gerne, wenn du die jetzt gerade vorstellst, gleich kommt deine Anmoderation und vielleicht musikalische Begleitung, ein bisschen Tamtam. Was denkst du, wie viele Menschen da draußen sind, auf dich warten, beziehungsweise was würdest du dir wünschen, wie viele Menschen da draußen sitzen und auf dich warten?
Ach du Gott, das würde ich mir keine Gedanken gemacht.
Da musst du ja nicht. Überraschung, dafür bin ich da, um Fragen zu stellen.
Ja, ich hoffe viele. Ich hoffe viele, die wenig Mut haben und die noch nicht so wissen, was sie können und was sie wollen, dass es den Mut macht, den Weg zu finden und dass es irgendwann auch knallen wird und kommen wird, auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Und wer sitzt denn in der ersten Reihe? Was würdest du dir wünschen, wer da sitzt?
Oh.
Oh.
meine Familie natürlich.
Mhm. Okay, erzähl genau. Mal, wer gehört dazu?
Ich habe eine Riesenfamilie, aber in erster Linie natürlich mein Partner, das ist mein größter Fan, der Michael. Dann habe ich meine Schwestern und meine Brüder und dann habe ich meine Freundinnen, genau.
Deine Kinder.
Meine Kinder, ja.
Die hast du gerade vergessen.
Dass das selbstverständlich ist, gell? Das erwähnt man dann nicht.
Deine Kinder. Nicht, dass wir deine Kinder vergessen, deine wundervollen Kinder. Ja, Mann. Genau. Ja, Svenja, dann, wenn du jetzt mal dreimal durchgeatmet hast, dich reingefühlt hast in diese Atmosphäre, dann würde ich sagen, wollen wir deine Familie und den Rest des Publikums nicht warten lassen. Und wenn du soweit bist, dann kommt jetzt hier deine Anmoderation. Bereit?
Ja.
Ja, okay. Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.